Jesus liebt jeden Menschen. Ich mag unsere Gemeinde, weil unsere Gemeinde ist so vielfältig. Bei uns sind Menschen, die im Laufe ihres Lebens oder immer noch aus ganz verschiedenen Ländern kommen, aus Serbien, Kroatien, Rumänien, Ungarn, Deutschland, Kanada, USA, Südtirol, Nordtirol, aus dem Lungau, Kärnten, Wien, sogar Besucher aus dem Iran sind oft mal bei uns. Habe ich irgendein Land vergessen?
Steiermark.
Steiermark, super. Oberösterreich. Oberösterreich ist auch da natürlich. Ich habe auch das Wappen von Oberösterreich, habe ich auch extra hergetan. Wie kann das nur funktionieren? Wie kann das sein, dass wir aus so unterschiedlichen Ländern kommen und trotzdem miteinander auskommen? Und wieso ist es eigentlich so, dass ihr aus den verschiedenen Nationen und Ländern den jüdischen Gott anbetet? Warum glaubt ihr, dass der Gott der Juden, der Gott Israels, sich über eure Anbetung freut? Wie funktioniert das? Drei Szenen werden wir heute anschauen miteinander, die uns dort Antwort geben. Und wir werden sehen, dass Jesus jeden Menschen liebt. Jesus liebt auch uns Ausländer. Ich würde gern viel Zeit dafür verwenden, um über das Evangelium zu schwärmen. Alle Evangelien sind literarische Meisterwerke. Sie sind durchdacht, sie haben einen super Aufbau. Und die Logik an unserer Stelle, die wir in den Predigten behandelt haben, ist so, dass die zwei Speisungen eine literarische Klammer bilden. Und in der Mitte ist der Höhepunkt. Zuerst die Speisung der 5000 und die zwei anderen Begebenheiten, die handeln von Begegnungen mit Juden. Dann kommt diese Frage, was ist wichtiger, Gottes Wort oder menschliche Tradition, was macht Unrang? Und dann kommen drei Begegnungen mit Heiden. Und Heiden ist nicht irgendwie ein Schimpfwort für Nichtchristen oder irgendwie sowas, das ist einfach ein Wort für alle Menschen, die nicht jüdisch sind. In der Mitte, im Höhepunkt, im Zentrum steht die Frage, Gottes Wort oder menschliche Tradition und was macht unrein? Und wir haben das vor zwei Wochen gehört, nichts macht einen Menschen unrein, was von außen in den Menschen hineinkommt. Was Menschen in Gottes Augen besudelt und befleckt und entstellt, ist das, was aus unserem Herzen herauskommt. Denn tief in uns drinnen, tief in unseren Gefühlen, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Entscheidungen, da zeigt sich das, wie dunkel unser Herz ist. Diese christliche Lehre von der Sündhaftigkeit aller Menschen, also die Lehre, dass alle Menschen vor Gott entstellt und ungerecht und getrennt dastehen, das ist die einzige Lehre, die man durch einen Blick in die Zeitung bestätigt finden kann. Oder durch die Bilder, die wir vorhin gesehen haben, aus der Zentralafrikanischen Republik. Unser Herz ist dunkel, aber Jesus kann helfen. Jesus befreit ein Mädchen. Jesus heilt einen Behinderten. Jesus speist eine Menschenmasse. Davon handelt unsere Bibelstelle heute. Und es zeigt, dass Jesus jeden Menschen liebt. Er macht frei. Er macht dich fähig zu hören und aber auch zu reden. Und er macht satt. Fangen wir an mit der ersten Begebenheit. Jesus macht ein ausländisches Mädchen frei. Markus Evangelium Kapitel 7, Abvers 24. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte. Sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Das Ganze spielt in Tyrus, in der römischen Provinz Syrien, im heutigen Libanon. Jesus geht ins Ausland. Und er ist dort schon bekannt, das wissen wir schon seit Kapitel 3, Vers 8. Da waren Leute aus der Gegend bei ihm. Er möchte das aber nicht an die große Glocke hängen und geht in ein Haus und will nicht, dass er bekannt wird. Aber es steht da in Vers 24, er konnte nicht verborgen bleiben. Das ist heute immer noch so. Wo Jesus in einem Haus ist, da wird man das merken. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann kann er nicht verborgen bleiben. Und eine Frau fasst Hoffnung. Wir haben es gerade gelesen, wie sie beschrieben wird. Sie ist eine Griechin. Sie kommt aus dieser syrischen Gegend. Sie hat einen heidnischen Hintergrund. Und sie hat einen unreinen Geist im Haus. Also alles an dieser Frau ruft laut unrein. Und die Jünger, die waren dabei, das wissen wir aus dem Bericht, den Matthäus uns gibt, die haben sie sicher sehr abstoßend gefunden. Entsetzlich abstoßend. Diese Frau und ihre Tochter, die ist unrein, die ist unwichtig, die ist heidnisch und böse. Juden haben für Heiden, also für Nichtjuden, auch die Bezeichnung Heidenhunde verwendet in der damaligen Zeit. Sie haben sie Hunde genannt. Macht Jesus das auch? In Vers 27 sagt er zu dieser verzweifelten Frau, die ihm bittet zu helfen, sagt er zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Die Vergleiche sind ziemlich klar. Was Jesus tut, was er lehrt, was er macht, sein Dienst, das ist das Brot. Und die Kinder, das sind die Juden, die Israeliten. Und die Hunde sind die Heiden. Und wenn man den Kindern das Essen wegnimmt für die Hunde, dann ist das abscheulich natürlich. Wir finden das auch eine kranke Vorstellung. Stell dir vor, jemand kommt rein beim Mittagessen heute und nimmt deinen Kindern das Essen weg und schmeißt es seinem Hund hin. Das wäre natürlich krank. Aber wir können das gar nicht so richtig nachvollziehen, wie das für die Leute damals gewesen wäre. Es wäre richtig ekelerregend gewesen. Hunde sind ungefähr in der gleichen Kategorie wie Schweine, so unrein. Sie sind die dazu da, die Abfälle zu beseitigen. Die meisten Hunde haben vor der Stadt draußen gelebt, weil da war der Abfall. Haushunde waren nicht so gebräuchlich. Sie haben keine so lieben kleinen Hündchen gehabt. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was macht denn Jesus da? Ist er genauso rassistisch und ausländerfeindlich, wie so viele Menschen damals gedacht haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist was anderes da vor sich geht. Als erstes macht er klar und deutlich, dass es eine Reihenfolge gibt, eine natürliche Abfolge. Zuerst ist der Messias für die Kinder Israels da. Und das sagt das ganze Neue Testament auch. Das ganze Neue Testament sagt immer den Juden zuerst. Aber dieses Wort zuerst in Vers 27, das gibt natürlich einen Hoffnungsschimmer. Wenn der Messias zuerst für die Kinder Israels da ist, dann ist er danach auch für uns Heiden da, für uns Ausländer. Das macht Hoffnung. Auch wir können auf diesen Messias hoffen. Das ist das eine, was Jesus macht. Er sagt, legt die Reihenfolge klar. Aber das andere ist, dass er diese Frau auf die Probe stellt. Er legt die Latte sehr hoch und prüft, wie groß ist ihr Vertrauen. Wie sieht sie sich selbst? Und wie sieht sie Jesus? Was hältst du von Jesus? Die Frau besteht den Test. Sie sagt, Vers 28, ja, Herr. Auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Sie anerkennt die Realität. Sie akzeptiert ganz demütig, dass sie nichts verdient. Sie hat kein Anrecht auf den Dienst, die Hilfe vom jüdischen Messias. Sie sagt, dass es richtig ist, dass der Messias der Juden zuerst sich um die Kinder Israels kümmert. Aber es reicht schon ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen reicht doch schon. Von dir, Herr Jesus. Sie hat so ein großes Vertrauen. Sie hat so eine Überzeugung, dass Jesus so überreich ist. Dass er so großzügig ist, dass so viel Gnade da ist und so viel Liebe und so viel Hoffnung. Dass Jesus natürlich dieses Mädchen befreit. Vers 29 sagt er zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Das kann nur Gott. Wir könnten jetzt auch kurz über Elia reden, das ist Hausaufgabe für die bibelfesten Zuhörer. Schaut euch da mal das an, wo der Elia hingeht, um auch bei einer Frau sich um ein Kind zu kümmern. Jesus ist größer als Elia. Nur Gott kann so aus der Entfernung ein Kind heilen. Jesus liebt das Kind und Jesus liebt die Mutter. Denn Jesus liebt jeden Menschen. Und das heißt, er liebt auch dich. Jesus liebt auch dich, egal wie klein und wie unbedeutend du dir vorkommst. Egal wie besudelt oder zerstört du dich fühlst. Jesus liebt auch dich und er ist auch überreich, überreich für dich. Jesus liebt jeden Menschen. Das bedeutet auch, dass er die Menschen liebt, die du verachtest. Den Drogensüchtigen in der Apotheke, den muslimischen Bub im Kindergarten. Ich weiß nicht, welche Menschen dir einfallen, wenn ich sage, die Menschen, die du verachtest. Jesus liebt die Menschen, die du verachtest. Und die Jünger, die haben das erst lernen müssen. Ihre Herzen waren so hart. Sie haben das mühsam lernen müssen, dass Jesus jeden Menschen liebt. Vielleicht müssen wir das auch erst mühsam lernen, indem wir Jesus da nachahmen. Jesus macht ein ausländisches Mädchen frei. Dann geht es weiter in der Reise. Jesus macht einen ausländischen Behinderten gesund. Es geht weiter in Vers 31. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehn-Städte-Gebiet. Und da denkt man sich, der macht einen riesen Umweg von Tyrus. Zuerst einmal noch weiter rauf in den Norden, nach Sidon und dann erst in die Dekapolis, in das Zehn-Städte-Gebiet. Jesus besucht nämlich alle alttestamentlichen Stammesgebiete Israels. Alle Stammesgebiete aus der Richterzeit. Überall im historischen Israel verkündet der Messias das Reich Gottes. Und seine nächste Station ist dann mitten im Zehn-Städte-Gebiet, im heidnischen Gebiet. Da ist Jesus auch schon bekannt. Jesus hat dort einen Mann befreit, der überall in der Dekapolis dann von Jesus geredet hat. Und die Leute haben Hoffnung. Sie bringen einen Gehörlosen, Vers 32, und sie bringen einen Gehörlosen zu ihm, der mit Mühe redete und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Wie haben die Jünger wohl diesen Gehörlosen gesehen? Wahrscheinlich haben sie ihn belächelt. Er war auf jeden Fall ziemlich unwichtig für sie. Wenn von einem jüdischen Gehörlosen ist zum Beispiel nicht erwartet worden, dass er die Tora befolgt. Also er war für sie kein Hund, sondern er war für sie ein Depp. Wie erklärt man so jemanden, dass er auf Jesus vertrauen soll? Der hört ja nichts. Aber Gott spricht alle Sprachen. Gott spricht alle Sprachen. Er spricht auch Gebärdensprache. Vers 33, und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge und er blickte zum Himmel, seufzte und sprach zu ihm, He Vater, das ist, werde geöffnet. Das ist echt erstaunlich. Ich meine, welcher Gott macht sowas? Gott spricht jede Sprache. Und wen er erreichen will, den wird er auch erreichen. Er spricht die Gebärdensprache so, dass der Mann versteht, die Heilung kommt von Jesus. Der Mann versteht, die Heilung kommt durch die Verbindung mit Jesus. Er versteht, dass das Leid nicht egal ist und dass die Heilung von Gott kommt. All das braucht natürlich Zeit. Auch dieses Wegnehmen aus der Menschenmenge, das hilft auch einem Gehörlosen, weil alle wild durcheinander gestikulieren. Alles braucht Zeit. Und der Mann kriegt da Zeit zum Überlegen. Wie siehst du Jesus? All das, was Jesus macht, weckt Glauben in ihm. Und der Mann lässt sich darauf ein. Er demütigt sich. Er spürt die Finger in den Ohren. Er wird angespuckt. Er vertraut. Und er glaubt. Und dann reicht ein Wort, um ihn zu heilen. Und die Leute, die, da steht Vers 35, sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und Jesus gebot ihnen, dass sie es niemandem sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Die Leute schaffen es nicht, da jetzt zu schweigen. Also Jesus gibt nicht nur die Fähigkeit zu hören, sondern er gibt auch die Fähigkeit zu reden. Und natürlich hängt das alles, was wir da lesen, wieder mit der Sammlung Israels zusammen. Jesaja, der alttestamentliche Prophet, hat schon vorhergesagt, dass eines Tages der Herr selbst kommen wird, um die Israeliten wieder zu sammeln und um sie zu befreien. Und dann werden die Gehörlosen hören und die Stummen werden sprechen. Das kann nur der Messias machen, sagt Jesaja. Und da sehen wir, dass Jesus die Sammlung Israels beginnt, dass er der Messias ist. Jesus liebt diesen Mann. Jesus liebt jeden Menschen. Das heißt, Jesus liebt auch dich. Er liebt auch dich. Egal wie belächelt oder behindert du dich fühlst. Jesus liebt dich. Und er spricht deine Sprache. Und er will auch dein Retter sein. Er will dieses dunkle Herz in dir gesund machen. Wenn du ihm vertraust, wenn du ihn auch so ganz nah an dich heranlässt. Jesus liebt jeden Menschen. Das heißt, er liebt auch dich. Jesus liebt jeden Menschen. Das heißt, er liebt auch die Menschen, die du belächelst. Ich denke da immer wieder an einen Freund von mir aus der Zeit, wo ich bei der Lebenshilfe in Tirol gearbeitet habe. Da habe ich geistig Behinderte betreut. Und einer von denen hat sich sehr für die Bibel interessiert. Wir haben ihm eine Bibel geschenkt. Er hat die Bibel angefangen zu lesen. Und dann hat er mal gesagt, er möchte gern... Dann hat er mal gefragt, gibt es zu Pfingsten auch einen Gottesdienst bei euch? Dann haben wir gesagt, ja, zu Pfingsten gibt es auch. Dann hat er gesagt, er möchte gerne das vorlesen, das Pfingstwunder. Und dann haben wir das ein bisschen mit ihm geübt. Und dann ist er da zu Pfingsten im Gottesdienst vorne rausgegangen und hat das vorgelesen. So, dass die ganzen Studierten, die da in der Gemeinde waren, fast gestorben sind dabei. Also das Pfingstwunder war vor einmal in Ägypten, glaube ich. Und also... Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn jemand so ganz stockend und mit vielen Anläufen den Bibeltext vorliest. Und das hat uns allen dabei geholfen, in unser Herz zu sehen, wie wir mit solchen Menschen umgehen. Jesus liebt alle Menschen, liebt auch die Menschen, die du belächelst oder für unwichtig findest. Und das haben die Jünger erst lernen müssen. Aber ihre Herzen waren so hart, es hat gedauert, es hat Zeit gebraucht. Vielleicht müssen wir das auch erst mühsam lernen, indem wir Jesus nachahmen. Die dritte Szene handelt davon, Jesus macht eine ausländische Menschenmasse satt. Kapitel 8, Vers 1, Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Hier sehen wir einen Blick ins Herz von Jesus. Er ruft die Jünger extra zu sich her, damit sie von ihm lernen, damit sie sehen, was in seinem Herz drin ist. Damit sie lernen, wie Gott denkt. Hier ist eine große, unvorbereitete, weitgereiste Menschenmenge. Jesus sagt, sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Eine große, unvorbereitete, weitgereiste Menschenmenge. Sie sind sehr hungrig nach Jesus. Deswegen bleiben sie bei ihm die ganze Zeit. Aber sie brauchen jetzt auch was zu beißen. Wie sehen die Jünger diese Menschen? Für sie waren die wahrscheinlich lästig. Oder vielleicht denken sie, so, es ist so ein heidnischer Mob. Vielleicht haben sie so ein Gefühl, wie wir in Innsbruck manchmal gehabt haben, wenn irgendwo in Italien ein Feiertag war. Und Touristenhorden die Stadt überschwemmt haben, wie die Heuschrecken mit ihren Wohnmobilen. Vielleicht geht es den Jüngern so. Wie sehen sie diese Leute? Können die sich nicht besser vorbereiten? Sie sind doch selber schuld, wenn sie von so weit herkommen und hier nichts zu leben haben. Wären sie lieber daheim geblieben? Jetzt wollen sie uns ausnutzen, diese Schmarotzer. Vielleicht haben die Jünger solche Gefühle in ihren Herzen. Wie anders denkt Gott? Wie anders denkt Gott? Jesus ist tief bewegt. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Er sieht ihre Not und es zerreißt ihm das Herz. Er hat sie kennengelernt. Er weiß, wo sie herkommen. Er weiß, wo sie hingehen. Er denkt mit für sie, dass sie es nicht mehr heimschaffen werden. Das ist das Herz Gottes. So anders als das Herz der Jünger. Wie reagieren die Jünger auf diesen Blick in das Herz? Es ist ja alles ihr Trainingsprogramm. Jesus formt sie. Sie sind immer dabei und sie müssen selber Sachen machen und so. Wie reagieren sie? Wie sehen sie Jesus? Erinnern sie sich noch an die Speisung der 5000 und sagen, ich glaube, du kannst wieder ein Wunder machen. Was sagen sie? Vers 4, seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Sie denken ganz in ihren alten Bahnen. Sie denken ganz materialistisch, ganz diesseitig, ganz atheistisch, ganz gottlos. Sie rechnen nicht mit Jesus. Essen muss man kaufen. Sie rechnen nicht mit Jesus. Sie erwarten nicht alles von ihm, noch nicht. Und Jesus bittet jetzt sie, so wie er von der Frau gebeten wurde, bittet er sie jetzt und sagt, wie viel Brot habt ihr? Und jetzt sind sie sicher total komplett überfordert. Ihr Brot sollen sie jetzt für den ungeliebten heidnischen Mob hergeben. Er nahm die 7 Brote, steht in Vers 6, er dankte, weil alles kommt von Gott, Gott ist der Geber, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten, und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren etwa 4000. Alle werden satt. Zur Frau hat Jesus gesagt, lass erst die Kinder satt werden. Hier werden alle satt. Und es ist mehr als genug da. Gott ist so großzügig. Ich meine, ihr würdet jetzt vielleicht denken, ja, das ist jetzt aber Verschwendung, da hat Gott zu viel gemacht. 7 Körbe zu viel gemacht, Verschwendung. Das dürfen wir nicht machen. Na, Gott ist so großzügig, er gibt mehr als genug. Wir sind die Knausrigen, die so geizig sind. Gott ist nicht so. Gott gibt genug. 7 große Körbe bleiben übrig. Er ist ein Gott des Überflusses. Bei ihm gibt es das nicht, dass man knapp gehalten wird. Ein Freund von mir, die waren als Kinder immer eingeladen bei einer Frau, die immer zu wenig zum Essen gekocht hat. hat die Familie eingeladen, hat aber zu wenig zum Essen gekocht und dann war das Essen ratzfatz weg und dann hat sich die Frau gefreut und hat gesagt, wow, genau richtig viel gekocht. Und so ist Gott nicht. Bei ihm gibt es Überfluss. Es bleibt genug übrig. Jesus hat mehr als nur Krumen für dich, nur Brösel. Denn Jesus liebt jeden Menschen. Und das bedeutet, er liebt auch dich. Egal wie verhasst und wie lästig du dich fühlst, Jesus liebt auch dich. Er ist überreich für dich. Er kann dich satt machen. Er weiß, wo du hingehst, wo du ohne ihn enden wirst. Und deine tiefste Sehnsucht wird in Ewigkeit gestillt werden bei Jesus. Er kann dich freimachen. Er kann dir Ohren geben, damit du die gute Nachricht verstehst und hörst und annimmst und auslebst, lebst. Und er kann dir eine Stimme geben, damit du jetzt von ihm redest und ihm Ehre machst und ihn lobst. Und er kann dich satt machen, kann dir das geben, was du wirklich brauchst. Jesus liebt dich, vertraust du ihm. Jesus ist so stark, er ist stark genug für alles das. Er ist stärker als jede Sucht, als jede Schuld, als jede Krankheit, als jede Taubheit, jeden Hunger. Jesus ist stark. Vertrau ihm. Jesus liebt dich. Du kannst ihm wirklich vertrauen. Jesus liebt jeden Menschen. Das bedeutet auch, dass Jesus die Menschen liebt, die du fürchtest. Die Asylwerber, die Touristen, die lästigen Nachbarn, den Chef. Jesus liebt jeden Menschen. Jesus weiß, wo die Leute herkommen und er weiß, wo sie ohne ihn hingehen. Und er weiß, was aus ihnen wird, wenn er nicht eingreift und ihnen das gibt, was sie wirklich brauchen. Ewiges Leben. Jesus liebt jeden Menschen. Und wenn Jesus jeden Menschen liebt, dann kann er nicht voller Vorurteile und Hass auf andere Menschen sein. Ich kann nicht sagen, nein, Herr. Ich kann nur sagen, ja, Herr. Wenn Jesus hingeht, wenn Jesus sich Zeit nimmt, wenn Jesus mitfühlt, mitdenkt, teilt und austeilt, dann möchte ich das gern von ihm lernen. Und das schlagt sich, das beißt sich natürlich mit dem feinen Leben eines typischen Österreichers. Jesus liebt jeden Menschen. Er liebt dich, er liebt die Menschen, die du verachtest, fürchtest und belächelst. Und das führt zu einem Leben, das anders ist. Jesus überfordert da seine Jünger im Ausland, auf heidnischem Gebiet. Zeigt er ihnen, dass die Heiden keine Hunde sind, sondern geliebt von Gott. Er macht die Heiden satt und er verwendet diese Jünger dazu. Und da geht es natürlich um Mission, um die große Mission Gottes. Sein großes Ziel, dass jeder Mensch gerettet wird und Gott lobt und ihm Ehre macht. Dazu verwendet er seine Jünger. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du in dieser Mission drinnen. Vielleicht bist du berufen, in ein anderes Land zu gehen. Vielleicht bist du berufen, eine andere Sprache zu lernen. Vielleicht ist es Gebärdensprache. Vielleicht ist es Breier. Vielleicht ist es eine andere Sprache. Vielleicht bist du berufen. Geh hin. Beten wir miteinander. Wir nehmen uns noch eine halbe Minute Zeit, wo jeder für sich still nachdenken kann und mit dem Herrn reden kann. Herr im Himmel, wir bitten dich, mach du uns frei vom Bösen, das uns verstrickt. Vergib unsere Schuld. Vergib unsere Hartherzigkeit und unseren Geiz. Mach uns frei von Angst Macht uns auch frei von den Lügen, von unserer gottlosen Konsumwelt. Hilf uns, dass wir auf dich hören und von dir reden und mit dir rechnen. Hilf uns, dass wir alles von dir erwarten. Mach du uns satt und verwende uns in deiner großen Mission. Herr, du bist der Herr der Welt und die ganze Welt soll dich hören. Du liebst jeden Menschen. Und wir danken dir so, dass du uns liebst und dass du jeden Menschen liebst. Amen.